Das Kalmus-Ensemble Leipzig war das mit dem berühmten Lindenbaum von Franz Schubert. Wenn ich dich kriege, die Fliege, so haben wir unsere Matinee in SWR Kultur heute genannt. Ein Lindenbaum, genauer eine gefällte alte Linde am Ufer der Saale, war ein ganz spezieller Fundort. Dort hat Andreas Stark 1996 eine neue Fliegenart entdeckt, die Lamarella germanica. Entomologe, also Insektenforscher, ist Andreas Stark geblieben. Genauer gesagt Dipterologe, die Zweiflügler haben ihn nie mehr losgelassen. Warum, das verrät er uns jetzt. Hallo Herr Stark, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Stark, ich oute mich jetzt mal gleich als gebürtige Pfälzerin. Und da heißt es Mücke statt Fliege. Und mit dieser Fehlauslegung sind wir in der Pfalz Geborenen wahrscheinlich nicht alleine. Wie unterscheiden sich die beiden Fliege und Mücke, außer in diversen Dialekten? Und es sind ja beides Zweiflügler, wie ich schon gesagt habe.
Das ist ganz richtig. Und da darf ich mal den guten Loriot zitieren. Man muss schon sehr genau hinschauen. Also als er die Steinlaus beschrieb als alias Chimek. Und man muss schon sehr genau hinschauen, denn man muss hinschauen, wo sind die Antennen und aus wie vielen Gliedern setzen sich diese Antennen der Fliege zusammen. Also der große zoologische Überbegriff ist tatsächlich Zweiflügler und die unterscheiden sich in die zwei großen Gruppen, in die Mücken und die Fliegen. Und die Mücken haben eine Antenne, die aus sehr vielen gleichförmigen Gliedern besteht. Aber man muss eben mit der Lupe oder mit dem Mikroskop dorthin schauen und kann diese Glieder zählen. Und die Fliegen, da gibt es eine ursprüngliche Gruppe, die haben dann noch 6 solche Fühlerglieder. Und dann bei der Masse der anderen Arten besteht die Antenne eben nur noch aus 3 Gliedern und einer sogenannten Fühlerborste oder Arista.
Also man kann uns schon zugestehen, dass wir als Laien, ich als Laie, auch meine Mücke mit einer Fliege verwechseln.
Das ist richtig.
Jetzt ist es ja so, die menschliche Perspektive, die sagt eigentlich, die Fliegen sind ja zu nichts Nutze. Die Fliegen nerven nur, die fliegen um uns herum und die machen die ganze Zeit bzzz und dann ekeln sie auch noch uns an. Also da gibt es ja die Fliege mit dem schönen Namen Lucilia, ja, super schöner Name, Goldfliege, ja. Aber sie ist besser bekannt als die Schmeißfliege. Was sagen Sie dazu? Sind die Fliegen wirklich zu nichts Nutze?
Nein, das ist ein zentrales Problem unserer heutigen modernen Welt, von der ich glaube, dass wir als Menschen immer mehr daran arbeiten, uns in eine sterile Umwelt zu begeben. Die Fliegen und Mücken, ich schließe die mal mit ein, sind ganz wesentliche Bestandteile unserer lebendigen Umwelt und sie haben Funktionen. Also wenn wir beim Menschen bleiben wollen, die Zahl der Haustiere und die Zahl der Hunde ist sehr groß, auch in Großstädten. Der Halter geht mit seinem Hund Gassi und dann macht der Hund sein Geschäft und dann bleibt was liegen oder manchmal tut das auch in eine Plastiktüte und räumt es weg. Wenn es liegen bleibt, würde es liegen bleiben über viele, viele Jahre, wenn es keine Fliegen und keine Mücken gäbe. Und Sie können sich vorstellen, wie ein Park dann nach einem Jahr aussieht, wenn da jeden Tag Pfiffi mit seinem Herrchen Gassi geht und die Hinterlassenschaften nicht weggeräumt werden. Also Fliegen haben eine immens wichtige Funktion als Zersetzer aller organischen Reste, die entweder natürlicherweise in der Umwelt anfallen oder eben von uns auch in bestimmte Deponien oder sowas gebracht werden. Deswegen sind natürlich Deponien auch immer Orte, wo es sehr viele dieser größeren Arten gibt, also Stubenfliege, Lucilia, also die Goldfliege und so weiter. Und die sind aber dort auch wichtig, weil sie einfach über ihre Larven, die nach der Eiablage dort in den organischen Resten entstehen, diese Zersetzungsprozesse ankurbeln.
Also es hat die Natur eigentlich super eingerichtet und uns ekelt es halt nur, was heißt nur, wenn diese Schmeißfliege möglicherweise erst auf dem Hundehaufen war und dann bei uns auf die Pizza fliegt.
Genau so ist es. Und das ist auch tatsächlich kein Problem, was man kleinreden kann. Denn wie man sich vorstellen kann, auf dem Hundehaufen oder auf dem Hühnerkot oder sonst wo, sind natürlich Bakterien, die schon auch den Zersetzungsprozess dort ankurbeln. Und zum Teil werden Bakterien auch von den Fliegenarten mittransportiert, um Zersetzungsprozesse wieder anzukurbeln.
Jetzt lassen Sie uns mal zu den Sachen kommen, wodurch sich die Fliegen von uns Menschen unterscheiden und wo sie auch klare Vorteile uns gegenüber haben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Facettenaugen. Da könnten wir Menschen doch eigentlich nur von träumen, oder?
Ja, man muss sich das natürlich so vorstellen, dass im Ablauf der Evolution sich bestimmte Organe so herausgebildet haben, dass sie dem entsprechenden Lebensumstand, den das Tier erfüllen will, sozusagen am besten nutzt. Und wenn wir uns vorstellen, wir müssten mit einem Auge einen Rundumblick von 270 Grad gewährleisten, das ist auch physikalisch gar nicht möglich. Das heißt, sie brauchen mehrere Einzelaugen, die sozusagen über den ganzen Kopf verteilt werden in einer sphärischen Form, also kugelähnlichen Form, damit sie sozusagen die Einzelinformation des Auges aufs Gehirn projiziert und dann dort umgewandelt werden. Also es gibt Fliegenarten, die fliegen in einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit durch einen Grasbestand. Sie müssen sich vorstellen, die Grashalme stehen einen Zentimeter dicht auseinander und diese Fliegen sind in der Lage, ohne anzustoßen mit ihren kleinen Flügelchen, dort durchzufliegen, weil sie auf der Suche sind, zum Beispiel nach Zikaden, das sind eben andere Insekten, in denen diese Fliegenarten sich entwickeln. Und das kann man nur bewerkstelligen, wenn man einen Rundumblick hat. Sonst geht das nicht, physikalisch.
Mhm. Also ich merke schon auch, Sie sind recht begeistert von diesen Tieren. Ich meine, ich kann es auch verstehen, Sie haben uns jetzt erklärt, Sie verwerten vieles, Sie sehen phänomenal gut, Sie sind unglaublich schnell unterwegs.
Ja.
Sie beschäftigen sich schon sehr lang mit diesen Zweiflüglern. Haben Sie denn eine Lieblingsfliegenart, kann man das sagen?
Ja, das ist also ein bisschen beruflich bedingt. Ich will jetzt meine Lebensgeschichte hier gar nicht ausbreiten, aber es ist so, dass ich aus der Landwirtschaft komme und dort in der, sagen wir mal, früher hat man eben gesagt, Schädlingsbekämpfung, also im Pflanzenschutz geforscht habe. Und ich hatte den Auftrag, dort die sogenannten natürlichen Gegenspieler, das ist eine ganze Gruppe von Insekten, die Schädlinge fressen und beseitigen, zu erforschen. Und da war ich in Getreidebeständen unterwegs und habe kleine Fliegenarten gefunden, die sich von anderen Fliegenarten ernähren. Die heißen Rennraubfliegen oder auch Tanzfliegen. Früher wurden sie Tanzfliegen genannt und dann gab es neue Erkenntnisse und wurden sie dort rausgenommen, also zoologisch. Das ist dann eben die reine Wissenschaft, sage ich mal, wo dann eben wirklich der Fliegenforscher oder der Dipterologe wirklich arbeitet und guckt, wie sind die verwandt, welche gehören zusammen in dieser großen Schublade der Tierarten, also welche Schublade muss ich aufmachen, um die zu finden. Also der Mensch wollte ja immer ordnen, die Lebewelt, und da richtet er eben Schubladen ein. Und diese Schublade, in der die Buckeltanzfliegen sitzen oder Rennraubfliegen, die ist meine.
Die ist Ihre. Was fasziniert Sie so an den Fliegen jetzt im Allgemeinen?
Die Faszination ist gar nicht so speziell. Die kommt eigentlich aus der Faszination für alles, was uns umgibt und was lebt. Also ich muss eben sagen, die speziellen Dinge sind, dass man sich vorstellen muss, dass wir als Menschen haben ja eine gewisse Interpretation unserer Umwelt. Also wir betrachten sie mit Augen, nehmen Gerüche wahr und so weiter. Und wir schauen auf die anderen Organismen, und ich bleibe jetzt bei der Fliege, weil das unser Thema ist, und denken uns immer so, naja, die Fliege lebt einfach so dahin und dann stirbt sie irgendwann. Aber die Fliege hat genau solche Sinnesleistungen, die so feinfühlig sind. Sie muss ja ihr Leben meistern, wenn ich das mal so sagen darf. Sie muss einen Sexualpartner finden in den meisten Fällen. Dazu gibt es gerade bei diesen Rennraubfliegen unglaubliche Anpassungen. Also es werden Sexuallockstoffe emittiert, die werden aus kleinen Drüsen ausgegeben, die am Hinterleib sitzen. Und dann erst findet das Männchen das Weibchen. Aber damit ist es nicht genug. Dann passiert Folgendes. Die Paarung ist völlig einfach. Das Männchen setzt sich sozusagen auf das Weibchen. Und dann muss das Männchen, um das Weibchen zu beruhigen und zu überzeugen, dass das richtige Männchen der gleichen Art auf ihr sitzt sozusagen, muss etwas zeigen, dass das Weibchen diese Paarung auch zulässt. Und dazu haben viele dieser Rennraubfliegen Maserungen, also Streifen, Ringelungen an den Vorderbeinen. Und die Vorderbeine werden über das Auge des Weibchens gehalten. Und damit zeigt das Männchen dem Weibchen, hallo, ich bin einer aus deiner Art. Du kannst dich mit mir paaren, es entstehen gesunde Nachkommen. Und dieses was das Leben der Fliegen sozusagen genauso feingliedrig auch macht wie das Leben von uns Menschen, das begeistert mich.
Also die Partnersuche, die hat ja dann fast auch so ein bisschen was Menschliches, muss ich dazu sagen.
Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, das ähnelt sich in der Feinheit, nicht? Wir benutzen Parfum und was weiß ich nicht alles. Also ich will das gar nicht weiter illustrieren. Das haben hoffentlich unsere Hörer auch verstanden, was ich damit meine. Aber diese Faszination, die ist fortdauernd. Die wird mich auch immer verfolgen, sage ich mal.
Ich sage vielen, vielen Dank, Dr. Andreas Stark, Fliegenexperte, genauer gesagt Entomologe, Insektenforscher am Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der Universität Halle. Vielen Dank, Herr Stark.
Ja, danke auch für das schöne Gespräch.
Mit ihm sprach ich über Fliegen und ihre Eigenheiten und wie man sie von Mücken unterscheiden kann. Die Fliege ist Thema heute in der Sonntagsmatinée in SWR Kultur und in der geht es jetzt weiter mit Filmmusik.